Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir folgen uns gegenseitig schon auf Instagram ziemlich lange und ich wurde mehrfach genervt, dass wir endlich mal einen Termin finden sollten. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Bei mir habe ich Tatjana Goetz und erklär doch einfach mal erzähl doch einfach mal was über dich und wer bist du, was machst du und warum wolltest du unbedingt mit mir diesen Podcast machen?
Ja, hallo. Also erstmal vielen lieben Dank, Annika, dass ich heute da sein darf. Freut mich, dass es endlich klappt. Ja. Warum ich unbedingt zu dir wollte, ich beobachte dich eben schon länger und sehe, dass wir eigentlich, kann man sagen, die gleichen Ansätze haben. Also uns ist das Pferdewohl super wichtig. Wir wollen einfach qualitativ guten und hochwertigen Reitunterricht anbieten. Deswegen machen wir die Einzelstunden und nehmen jeden Menschen unabhängig vom Alter da mit offenen Armen auf und begleiten jeden individuell auf seinem Weg. Also da, wo er gerade steht, steht er. Und jeder Mensch hat halt ein eigenes Tempo, so wie jedes Pferd auch. Und das hat mich halt total angesprochen zu sehen, hey, ich bin nicht alleine damit. Es gibt noch mehr davon. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe 2014 mein Gewerbe erstmals angemeldet, hatte eine Easy-Stute und ein ungarisches Halbblut, also zwei extrem unterschiedliche Pferde. Und kurz darauf ist meine Mama verstorben. Also dann stand ich da mit meinen zwei Kindern, die waren 4 und 7 Jahre alt, und meinen zwei Pferden und war buchstäblich Mutterseelen allein. Und da wir unbedingt die Pferde behalten wollten, meine Kinder und ich, blieb nämlich nur ein Weg, und zwar der Vorwärts. Und direkt in die Umsetzung kommen und eben mit passenden Reitangeboten anfangen. Und eben dem Alter entsprechend meiner Kinder habe ich auch erst mal mit Kindern begonnen. Und meiner Islandstute, die war da sehr gut geeignet, lieb, ruhig, ausgeglichen und genau, dann ist es eigentlich organisch gewachsen. Und im Laufe der vielen Jahre hatte ich auch immer wieder Stallwechsel. Ich war damals noch zu Pension mit meinen Pferden. Es hat eigentlich nie gepasst von den Haltungsformen her und von dem Management vom Stall her. Also wir kommen aus dem Raum Starnberg, Münchner Süden. Ich habe da in 20 Jahren gefühlt das ganze Oberland auf und ab gegrast, buchstäblich. Und dann haben wir nochmal einen kompletten Turn gemacht. Uns wurde im Jahr 21 die Wohnung privat gekündigt. Und dann haben mein Mann und ich uns nochmal zusammengepackt und entschlossen, wir fangen nochmal komplett von vorne an. Sind von Oberbayern weg in die Oberpfalz, also da, wo wir heute sind. Eschel kam neu eigen und dort haben wir ein Wohnhaus mit einem kleinen Pferdestall gefunden. Ich wollte eben einen kleinen Pferdestall, weil ich hatte keine Lust auf Pension, sondern ich wollte wirklich meine Pferdeschule aufbauen und Reitunterricht, so wie wir es beide heute machen, weiter erteilen. Und habe wieder meine Pferdeschule von neu aufbauen müssen. Habe damals 3 Pferde mitgebracht, heute haben wir 8 Pferde. Zu dem fachlichen Hintergrund, ich habe 2013 meine Trainerlizenz erlangt, also Trainer C Reiten. Das war soweit auch alles fein und gut, habe aber da schon immer mehr diese Diskrepanz gefühlt zwischen dem Reitsport, wie du ihn dort machen sollst. Und dass das sehr leistungsorientiert ist und dem, wie ich es erlebe und was die Kunden im Alltag brauchen, ja. Der Ziel ist ja nicht morgen aufs Turnier gehen, ja. Nee. Genau. Die kommen zu dir, weil sie von ihrem Alltag Abstand nehmen wollen, weil sie mit dem Pferd in Verbindung gehen möchten, weil sie sich selber erleben und ausprobieren möchten und nicht höher, schneller, weiter, ja. Und deswegen können wir hier auch in den Einzelstunden eben diesen Druck und den Leistungszwang einfach ausklammern Und heutzutage, ich denke, da kannst du mir zustimmen, haben die Kinder und auch die Erwachsenen genug Anforderungen zu erfüllen. Ja. Sei es in der Schule, definitiv, im Verein, im Job, in der Beziehung. Jeder ist irgendwo gefordert und muss seine Rolle ausfüllen. Und da, wo wir die Reitstunde aufmachen, muss keiner mehr irgendwas. Jeder darf ankommen und jeder darf erstmal sein. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Worauf hast du Lust? Und es kann sich ganz entspannt entwickeln alles. Und aus dieser Erkenntnis über die vielen Jahre heraus, ich mache eigentlich gar keinen Reitsport, wie wir ihn so auf Turnieren sehen und wie wir es in den Ausbildungen vermittelt bekommen, habe ich bemerkt, viel mehr Therapie, auch wenn nicht jeder therapiebedürftig ist oder nicht jeder eine Behinderung hat, und habe dann tatsächlich noch, es war dann über die Bayerische Landesvereinigung für therapeutisches Reiten, auch noch meinen Reittherapeuten gemacht. Und da habe ich nochmal wesentliche und super spannende Inhalte vermittelt bekommen, zum Beispiel Bewegungsbeobachtung und Wahrnehmungstraining. Das wurde mir in der Trainerausbildung nicht in dem Ausmaß und in der Tiefe vermittelt,
Nee, das stimmt.
Aber so wesentlich, ja. Und eben, du brauchst keinen Mensch mit Behinderung, um deine Wahrnehmung anders zu schulen, ja. Das brauchst du bei jedem gesunden Reiter auch, ja. Bei jedem normalen Reitschulpferd genauso.
Ja.
Und dann eben noch mit dem eigenen Stall wollte ich auch noch mal eins draufsetzen, das halt wirklich auf ein solides Fundament stellen, weil ich war jetzt ja nicht mehr Einstellerin, ich bin jetzt ja selber Stallbetreiberin, so wie du auch. Du hast das halt in einem größeren Umfang. Wie viele Pferde unterhältst du aktuell?
Wir haben 20 aktuell hier auf der Anlage und davon ist ungefähr Hälfte Einsteller, Hälfte sind meine.
Schau, okay, da hast du halt mehr als das Doppelte auch noch zu wuppen an allem. Wir haben jetzt 8 Pferde und damit alle Hände voll zu tun, ehrlich gesagt. Und jedenfalls habe ich dann noch nachträglich über das Berufsbildungsgesetz meinen Berufsabschluss zur staatlich anerkannten Pferdewirtin Fachrichtung Haltung und Service nachgeholt. Wohlgemerkt, das eine war 2013, das andere 2024 und verändert hat sich in der Zeit im Hinblick auf Erteilung und Pferdewohl gefühlt gar nicht. Ja, während ich da eine Reise von Lichtjahren gemacht habe und so viele neue Erkenntnisse und dann wieder zurückgeworfen wurde in diese alten Systeme. Also das fängt an, longieren musst du das Pferd mit Hilfszügeln.
Ja.
Hat mir total widerstrebt. Ja, dann hatte ich da so eine junge Stute gekriegt und wie ich schon die Riemen durch ihre Trensenringe ziehen und hinten verschnallen musste, die Sorgenfalte über ihrem Auge wurde immer größer, das Unwohlsein im Pferd stieg merklich und ich habe mich wieder gefragt, wow, warum muss das noch so sein? Ja, ist es, weil wir das schon immer so gemacht haben?
Ich glaube,
und
ja.
Das Fatale ist halt, das Ausbildungssystem ist irgendwie so schleppend, ja. Jeder lernt's. Und ich habe ja auch gedacht, ich mache das richtig, wenn ich das so mache, wie ich es gelernt habe, ja. Aber da jetzt den Mut zu entwickeln und zu sagen, nein, ich weiß es heute besser. Hilfszügel helfen niemandem. Die helfen weder meinem Pferd noch meinem Reitschüler dann, ja. Wie soll der Reitschüler einen von der Hand unabhängigen Sitz entwickeln oder ein Bewegungsgefühl erlangen, wenn sich das Pferd unter ihm nicht bewegen kann?
Ja.
Weil wir es so zusammenschnüren sollen, ja. Also das eine schließt das andere einfach total aus.
Ja.
Und das sind so viele Stellen, an denen wir alte Strukturen aufbrechen müssen und neue Erkenntnisse einfließen lassen müssen. Zum Wohle der Pferde und zum Wohle der Reitschüler. Und dann eben noch das Konzept mit den Einzelstunden. Natürlich muss dahinter ein anderer Preis stehen als hinter einer Gruppenstunde, wo du eine von 5 oder von 10 bist dann, ja.
Definitiv. Das hatte ich ja, als ich mein Konzept umgestellt habe. Da haben ja auch, ich würde sagen, 85% aller Reitschüler gekündigt, weil klar, ich bin natürlich von Gruppe zu Einzelunterricht gewechselt und in der Gruppe zahlst du vielleicht noch deine 25, 30 Euro. Ne? Dann wechselst du auf einmal auf Einzelunterricht und sagst, ja, ich nehme jetzt aber 65 Euro für eine Stunde. Da haben natürlich viele Eltern dann auch gesagt, die eine Reitstunde kostet ja jetzt das, was das Abo sonst im Monat gekostet hat. Aber es ist ja auch ein ganz anderer, also ne, ich selber muss auch sagen, ich mache das jetzt 3 Jahre seit der Konzeptumstellung. Und meine Pferde haben sich alle so positiv verändert. Also das ist wirklich krass. Die sind noch mal viel feiner geworden. Ich kann einfach auch den Reitschülern sagen, hör einfach auch mal genau zu, ne? Weil im passenden Augenblick du einfach auch als Trainer das Pferd-Reiter-Paar dann als Ganzes siehst und nicht noch 4, 5 andere da irgendwie hast oder so. Ne? Das ist schon geil. Aber ja, klar, sind wir schon direkt beim Preisthema. Es ist einfach was anderes, ne?
Ja, aber der Wert ist natürlich auch ein ganz anderer, ja. Das ist ja, jede Reitstunde ist auf einmal Mini-Coaching. Ja. Und also unser Betrieb heißt Pferdeschule. Bewusst, weil ich halt nicht das Reiten in den Fokus rücken möchte, sondern das Pferd als fühlendes und denkendes Lebewesen. Ja, wir können gerne reiten, aber da müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, ja. Und du kannst auch oft sagen, es ist eine Lebensschule.
Ja,
weil alles, was wir im Reitunterricht erleben, erarbeiten, wirkt sich in alle anderen Lebensbereiche genauso aus. Ja, wenn wir zum Beispiel nehmen, der Reitschüler kommt mit dem Pferd bei mir auf den Platz und er muss erstmal eine Runde führen. So wie der Reitschüler geht und sich bewegt, da kann ich dir schon sagen, wie ist er im Alltag. Ja, das ist ein unsicherer, leiser Mensch. Kommt er zum Beispiel nicht zum Stehen, weil er wartet, dass das Pferd als erstes hält, das funktioniert nicht, ja. Und so wird er halt auch rumgeschubst, sei es im Job oder in der Klasse. Und da kannst du dem Reitschüler, und wieder völlig unabhängig vom Alter gesprochen, auch erstmal einen ganz krassen Selbstwert und ein neues Selbstbewusstsein mitgeben, ja. Guck mal, jetzt bewegst du dich so und du bist so zaghaft, du ziehst den Kopf ein, du guckst nach hinten, wie dein Pferd reagiert, ja. Richte dich auf, mach dich groß, komm zum Stehen. Und dein Pferd bleibt automatisch stehen. Also du musst auch nicht mehr am Zügel ziehen und so. Ja, das ist Körpersprache, das ist Energiearbeit. Ja. Und dann fängt das auch schon lange vor dem Sattel an. Und wenn die das verinnerlichen und mitnehmen und in ihre übrigen Lebensbereiche noch integrieren können, dann ist es noch viel mehr wert. Ja, dann wird eigentlich die Reitstunde gar nicht mehr mit Geld bezahlbar.
Ja, ja. Das stimmt. Und das ist das, was bei mir manchmal immer noch so... ich meine, ich habe ja jetzt auch, ja, ich werde jetzt dieses Jahr bin ich 18 Jahre selbstständig und ich habe nun mal ja wirklich 15 Jahre lang den Betrieb richtig klassisch geführt mit Gruppenunterricht, mit Abteilungsreiten zum Teil auch noch, ne?
Und wie du das gelernt auch, hast wahrscheinlich
ja,
auch.
Genau,
gell?
Genau, ja, genau. Ja. Und da stand immer das Reiten im Vordergrund, das Reiten, immer das Reiten. So, und ich habe aber schon immer alternativ auch sehr viel Bodenarbeit und sowas auch mit meinen Pferden gemacht. Aber ich merke auch jetzt immer noch nach der Konzeptumstellung, ich müsste zwischendurch viel, viel mehr Bodenarbeit und sowas machen und wirklich auch sagen, heute wird nicht geritten, wir machen Bodenarbeit. Aber dann ist man irgendwie trotzdem noch so in seiner Bubble von vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, ne? Und da muss ich auch selbst echt immer noch mal auch an mir arbeiten, dazu sagen, so nein, ne, heute ist dann Bodenarbeit und das ist so und da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben, der Kunde, der das nicht einsieht, der ist halt einfach nicht dein Kunde oder unser Kunde und der muss halt im Zweifelsfall dann einfach woanders hingehen. Es ist dann einfach so.
Ja. Ne? Und den Mut müssen halt alle Anbieter irgendwie entwickeln, ja?
Ja.
Oder wie du auch gerade erzählt hast bei der Konzeptumstellung. Als du noch die Gruppenangebote hattest, du hast ja auch viel mehr Kapazitäten und mehr Plätze. Und in dem Moment, wo du diesen radikalen Schnitt machst, du brauchst ja auch eine natürliche Selektion. Du kannst ja gar nicht mehr alle mitnehmen, ja?
Richtig, genau. Ja, aber da hatte ich tatsächlich auch jemanden, der sagte, das ist ja eine Form von Diskriminierung, wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr mit Kindern arbeite zum Beispiel. Da habe ich gesagt, nee, wieso denn? Ich sage, es gibt doch auch Ärzte, die sich auf Kinder spezialisieren und die keine Erwachsenen nehmen. Also jeder hat doch seine Spezialisierung auf irgendwas. Und also das konnte ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Als ich das gehört habe, dachte ich schon so, krass, jo.
Aber das sind dann vielleicht mehr die Themen, die die Leute mit sich selber haben und gar
das
nicht
kann auch sein,
mit dir als Gegenüber. Ja, dann sind wir in dem Moment halt eher die Projektionsfläche, weil nur weil wir die Preise ordentlich kalkulieren, so wie es eine Versicherung macht, wie es die Bank macht. Also ich kriege ja auch alle Naslang da die Mitteilungen, wir haben unsere Preise angepasst, weil wir unseren Service erhöht. Oder warum wird das bei Pferdebetrieben, also egal, ob wir jetzt uns in der Pension bewegen oder bei Reitangeboten bewegen, so verpönt.
Ja.
Bei allen Anbietern wird selbstverständlich der Geldbeutel aufgemacht. Da haben die Kunden die Einsicht, ja, das ist halt so. Aber beim Reiten oder bei den Pferden hat man die Erwartung, das muss günstig bleiben.
Ja, und es muss für jeden, genau, es muss für jeden zugänglich sein. Und irgendwie hat man das Gefühl, die Leute denken, Reiten ist irgendwie ein Geburtsrecht oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, aber ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch durch die, ich meine, damals auf den Kirmessen hast du natürlich auch die ganzen Pony-Reitgeschichten und sowas gehabt. Damit wurde natürlich auch irgendwie, ja, einen Grundstein gelegt, wo irgendwie das Reiten günstig war, ne? Oder dann konnten die Kinder da irgendwie auf den Ponys rumzockeln, ne? Heute denkt man zum Glück anders, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Aber das ist ja das, was wir eingangs, bevor wir aufgenommen hatten, auch gerade schon gesagt haben, so, wenn ich mir halt irgendwas nicht erlauben kann, dann kann ich es mir halt nicht erlauben, ne? Wenn ich keine AIDA-Kreuzfahrt machen kann, weil ich das Geld nicht habe, habe ich auch nicht.
Willkommen im Club.
Genau, dann kann ich es mir halt einfach nicht leisten, ne? Und warum muss der Reitsport zugänglich sein für jedermann? Also dann erlaubt sich halt, ne? Also ich habe zum Beispiel bewusst das Konzept auch so ausgelegt, dass ich sage, ja, innerhalb der Woche habe ich Stammplätze, die sind fest gebucht, die zahlen sie im Monatsabo, aber ich habe am Wochenende halt auch flexible Stunden, dass die Leute auch mal sagen können, Mensch, ich kann mir jede Woche eine Stunde für 65 Euro nicht erlauben, sondern dann komme ich halt
einmal
noch
im Monat
zwei
oder so.
Oder einmal im Monat, genau. Und ich habe auch viele Kunden, die kommen nur alle 6 Wochen und die kommen dann wirklich aber auch von weiter weg. Die fahren dann teilweise auch 50, 60 Minuten oder ich habe ein Ehepaar, die kommen alle 4 Wochen und kommen extra aus Köln hier hin. Die fahren 2 Stunden, nur für eine Reitstunde. Und denen reicht das auch. Die reiten in Köln nirgendwo, weil die in Köln nirgendwo eine Reitschule finden, die so vom Konzept her aufgestellt ist und auch so von der Idee her wie ich. Und deswegen nehmen die das in Kauf. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es gibt einerseits diesen krassen Pol, die sagen, Reiten muss für jedermann zugänglich sein. Und dann wiederum Leute, die sagen, boah, ich nehme 2 Stunden Fahrt in Kauf, um 1,5 Stunden dort mit dem Pferd zu putzen, zu machen, eine 1/2 Stunde Reitstunde zu haben, das Pferd wieder trocken zu führen, zu reiten und dann wieder nach Hause zu fahren, 2 Stunden. Also die sind ja mehr am Fahren als hier vor Ort. Und das finde ich einfach crazy. Ja. Das finde ich richtig krass.
Und das erlebe ich hier aber auch. Also Furt im Wald ist eine sehr beliebte Urlaubsregion. Das heißt, zu uns kommen auch permanent Gäste aus ganz Deutschland, weil die hier halt ihren Urlaub verbringen. Viele reiten schon zu Hause, wollen halt gerne neue Reiterlebnisse im Urlaub haben, klar. Und sagen dann auch, boah, so eine Reitschule wie dich gibt's bei uns nicht. Und da denke ich mir auch mal, warum eigentlich nicht? Ja, aber eben, wie wir schon sagten, die Anbieter trauen sich wahrscheinlich auf der einen Seite nicht, die Konzepte einfach umzustellen. Und die Preise zu kalkulieren, die sie dann halt verlangen müssen.
Und da gehört ja wahnsinnig viel Mut zu, ne? Genau. Also als ich mein Konzept umgestellt habe, da habe ich ja wirklich mit einem Schlag alle Mitarbeiter gekündigt, alle Reitabos gekündigt. Und was meinst du, was ich Gegenwind gekriegt habe am Anfang? Auch meine Mutter, die war immer, dass sie gesagt hat, Gott, bist du dir wirklich sicher? Was tust du da? Ne? Weil ich meine, du fällst ja schon von, ich sag mal, also ich war gefühlt, war ich bei 300% Auslastung, weil also mehr ging dann auch schon gar nicht mehr, auch gefühlt bei mir selber nicht mehr. Und dann fällst du ja auf einmal quasi eigentlich auf, ja, ich sag mal nicht null, aber auf so 30-40% runter, weil ja doch in dem Moment dann viele kündigen und gehen. Ja. Und das, also da gehört einfach ein wahnsinnig großer Schritt und wahnsinnig viel Mut dazu. Und ich glaube, dass diesen Mut viele nicht haben.
Oder man müsste vielleicht das auch von der anderen Seite angehen, dann zu fragen, wie lang kannst du das, wie du es gerade noch machst, wirklich durchhalten, ja?
Ja, genau.
Man geht ja dauerhaft über seine Grenzen hinweg, ja?
Definitiv. Und da war ich auf jeden Fall auch schon.
Genau. Der direkte Weg in den totalen Burnout. Ja.
Genau.
Du hast keine Zeit mehr für dich zur Regeneration. Du bist permanent überlastet. Du bist dauernd unter Stress. Du bist für deine Familie nicht mehr da, für deinen Partner nicht mehr da. Ja. Du kommst ja nachts nicht mehr runter, weil dein Gedankenkarussell ja nicht mehr aufhört. Ja. Und eigentlich ist es schlau zu sagen, ich muss jetzt etwas ändern und ich muss jetzt etwas umstellen. Und ich war auch mit ganz vielen anderen Frauen in Gesprächen, also sei es, die sind Reitlehrer angestellt oder wie wir auch im Kleinen oder Großen selbstständig, die diesen Druck schon direkt fühlen und darum Bescheid wissen, aber denen noch so ein kleiner Schubs fehlt, ja, wo sie sagen, mach das, was ist denn deine Alternative, ja? Oder überspitzt sage ich dann, frage ich auch gerne, möchtest du denn für 100 Leute billige Angebote haben und 20 Euro bekommen? Oder möchtest du für 20 Kunden hochwertige Angebote haben, wo es deinen Pferden gut geht, wo es dir gut geht, ja, wovon du genauso leben kannst, aber die zahlen dir 100 Euro. Also einfach nur einmal das Ganze umkehren, ja?
Ja.
Und den radikalen Schnitt wie du hat dich durch den Umzug halt nicht, ja, weil ich musste ja, ich kam ja mit null, ich hatte null. Mhm. Ich hatte auch keine Rücklagen mehr, weil der Umzug halt alles aufgebraucht hat hier.
Gibt es überhaupt einen Reitbetrieb, der groß Rücklagen hat? Ich befürchte das fast,
dass
das
keine.
Nicht so ist. Also, weil das ist ja, also ich spreche jetzt wirklich aus meiner Sicht und ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten so ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Geld ist eigentlich schon weg, bevor es überhaupt kommt. Also Richtig. Bei mir ist das wirklich so, dann schafft man vielleicht mal gerade irgendwie ein bisschen Rücklagen zu bilden und dann kommt aber wieder irgendwas. Dann verletzt sich wieder ein Pferd, dann wird wieder die GOT erhöht, dann ist wieder, weiß ich, hier auf dem Hof, ne? Eine Pumpe kaputt, dies, das, jenes und dann ist das Geld ratzfatz schneller weg, als du gucken kannst. Und dann höre ich aber im Background immer, ja, du nimmst aber 65 Euro für eine Reitstunde, da musst du doch genug übrig haben. So. Und dann denke ich mir immer so, nee, Leute, das ist Leben am Limit. Das ist echt krass.
Und das ist der nächste Punkt, wo man ansetzen muss, ja, weil du kannst dir nicht am Tag wie der normale Arbeitnehmer 8 Reitstunden am Tag geben. Ja. Du hast ja noch das Management für die Pferde, du hast die Verwaltung, du hast die Organisation, du hast die Kommunikation mit deinen Kunden, natürlich die Stallarbeit. Ja. Also hier machen es auch mein Mann und ich inzwischen gemeinsam. Auch wenn ich nur 8 Pferde habe, ich würde das mit 8 Pferden alleine gar nicht mehr schaffen.
Nee, das glaube ich. Ja. Also hier ist es tatsächlich so, mein Mann hilft mir auch und ich habe halt die Einsteller, die dann einmal in der Woche auch Stalldienst haben. Aber ansonsten den Rest machen wir auch selber. Füttern, schieben, ne? Wir haben die große Fläche, die gepflastert ist mit dem Hoflader. Aber ansonsten ist wirklich, also wenn ich die, sag mal, Einsteller nicht hätte und ich müsste hier alles jeden Tag selber machen, ich würde es, glaube ich, nicht hinkriegen. Das ginge gar nicht.
Dieser Aufwand, ja, was müssen wir denn erstmal im Vorfeld alles leisten, um diese eine Reitstunde anbieten zu können?
Ja, genau. Und das sehen, glaube ich, ganz, ganz viele Leute einfach nicht. Ne? Die denken nur, Richtig. Ja, tatsächlich werde ich manchmal sogar immer noch gefragt, was ich hauptberuflich mache. Und dann denke ich mir manchmal so, also das ist dann so, da ist dann kurz Stille, wie im Wilden Westen, wenn dann dieser Heuballen so durch den Ort geht, weißt du, genau. Und ich denke mir dann so, was ich hauptberuflich mache, so, das ist mein Job, ne? Also die Leute denken wirklich, ich stehe nur nachmittags ab 15 Uhr auf dem Reitplatz bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr und ansonsten mache ich den ganzen Tag nichts. Ja. Und dann denke ich mir immer so, boah, crazy, es muss viel, viel mehr Aufklärung in der Hinsicht erfolgen. Was das einfach alles mit sich bringt. Guck mal, heute auch. Ich habe jetzt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich jetzt gerade eben schon alle Pferde gefüttert. Wenn wir gleich fertig sind, muss ich Büroarbeit machen. Es ist ja wieder Ende des Monats. Du musst ja wieder deine Umsatzsteuervoranmeldung.
Und bei uns sogar Quartal.
Genau, so, ne? Bei mir ist es monatlich, so der andere macht es noch quartalsweise so. Und alleine das schon, ne? Das nimmt so unglaublich viel Zeit in Anspruch. So, man weiß ja, ne, aus Buchführung, keine Buchung ohne Beleg. So, zack, dann fehlt dir wieder irgendein Beleg, dann musst du das wieder raussuchen, musst du gucken. Und das ist echt, also das ist so viel Zeitaufwand, den viele Leute einfach unterschätzen.
Genau, und das müssen wir nebenbei im Hintergrund machen, ja. Das ist ja für uns nur, ich mach mal schnell.
Genau.
Nicht, ich nehme mir jetzt Zeit, sondern zack, 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 das wird dann halt erledigt. Aber ich glaube, das ist eher so ein Phänomen bei den Pferdefrauen, oder, dass sie so hochperformant sind.
Ja.
Über viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Und anders kann man diesen Job auch gar nicht aushalten, glaube ich. Also,
ich glaube auch. Also,
lieben, was du tust.
Genau, das ist wirklich Berufung, das muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich wirklich mal aufschreiben würde, wie viele Stunden ich für die Firma arbeite in der Woche, da würde jemand, weißt du, wenn manchmal die Leute vor mir stehen und sagen, ich hätte eine 38-Stunden-Woche, aber ach, wenn das wirklich so kommt, dass wir noch weniger, das wäre ja schön. Und ich denke mir so, 38 Stunden, die reiße ich dir am Montag ab, weißt du, quasi.
Ja.
Das ist so. Und dann kriege ich von den Leuten immer zu sagen, sag mal, hat dein Tag irgendwie mehr Stunden? Und dann denke ich mir so, nee, aber ich arbeite einfach effektiver so, ne?
Ja.
Das ist wirklich, aber wenn ich wirklich mal alles aufschreiben würde, ich glaube, man würde sich erschrecken. Das
ja, zwei Sachen. Also bei uns vermischt sich das ja, ja. Hobby und Beruf. Wir können ja nicht mehr diese klare Trennlinie ziehen.
Ja, das stimmt. Ja.
So. Und dadurch, dass wir das tun, was wir hier lieben, also mit Pferden und Menschen arbeiten, fühlt sich die Arbeit insgesamt auch leichter an. Also unterstelle ich jetzt mal so.
Weil doch, seit meiner Konzeptumstellung auf jeden Fall. Richtig krass.
Genau. Und da halt noch mal viel mehr, ja, weil...
Ja.
Also bei mir ist dann auch so, dass ich nach 2, 3, 4 Reitstunden mich nicht so ausgelaugt fühle wie früher, als ich noch Teilzeit im Büro gearbeitet habe, wo ich mir dachte, boah, endlich raus hier, ja. sondern dadurch, dass du mit den Einzelstunden ja jedem Pferd und jedem deiner Reitschüler ein gutes Erlebnis gestalten kannst, hebst du dich ja selber auch in der Stimmung. Mm. Ja, man ja. freut sich ja dann. Ja. Zum Beispiel ja. haben wir einen Haflinger, unser alter Haflinger, der ist so süß, der weiß natürlich schon, wenn er einen guten Job gemacht hat, der kommt dann immer in die Mitte und macht so.
Geil.
Und lässt sich feiern, ja. Und mit dieser positiven Energie gehst du natürlich auch ganz anders aus so einer Reitstunde ja. raus. Oder wenn ich mal Zeit habe, mir macht es halt auch Bock, einfach mal doof den Sandplatz vom Heu abzurechen oder mal Misthaufen aufzuräumen und zu sammeln. Das ist nichts, wo ich mir denke, oh, ich muss wieder abmisten, sondern komm, das machst du halt schnell, ja. Irgendwie ist das auch schön, für diese Ordnung zu sorgen und das einfach ansehnlich zu haben. Ja, auch so vermeintlich einfache Tätigkeiten machen ja auch irgendwie Spaß. Oder wenn du sagst, morgens schnell die Pferde füttern oder den Stall machen. Das ist für mich auch so die Zeit, wo mein Kopf ein bisschen Leerlauf hat und meine Gedanken einfach fließen können. Ich mich um keinen kümmern muss. Ich muss eben nichts rechtfertigen. Ich muss nichts erklären. Ich muss niemanden anleiten, sondern kann halt so vor mich hin arbeiten. Und wenn ich das jetzt wieder vergleiche mit der Büroarbeit früher, selbst an den blöden Tagen, weißt du, es schüttet aus Eimern. Du musst dir erstmal Regenmantel, Regenschuhe anziehen, die Handschuhe anziehen und dann stehst du da in der Patsche nass und sammelst dann den Mist auf, der plötzlich 10-mal schwerer ist. Klar, ist ja auch alles noch nass und dann denke ich mir, lieber räume ich den Scheiß von meinen Pferden weg, als den Scheiß von meinem Chef.
Ja.
Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja? Und das ist wiederum eine Form von Freiheit, die diese 38-Stunden-Arbeitnehmer halt nicht haben. Ja? Die denken sich, oh Gott, wieder Montag. Und bei uns ist doch egal, ob Samstag, Sonntag ist. Du sagst ja auch, du vergibst 3 Termine an Wochenenden, weil dir deine Arbeit Freude macht. Ja,
und weil einfach bei mir auch die Kunden am Wochenende auch Zeit haben. Das ist halt einfach auch das. Ne? Also ich habe immer montags und donnerstags unterrichtsfrei. Weil ich halt einfach auch gemerkt habe, okay, montags ist immer so der Tag, gerade wenn du am Wochenende wirklich durchmalocht hast, ne, wirklich mit Reitstunden, mit Kursen, dann brauche ich den Montag und meine Pferde brauchen den Montag auch.
Ja.
Ne, also, dass ich dann wirklich auch mal sage, entweder ich reite die dann Korrektur oder es ist wirklich so wie jetzt heute, dass ich sage, wir machen Büroarbeit und dann ist aber auch gut und dann stehen die auch den ganzen Tag und haben frei. Ne? Und das brauchen
die aber auch.
Das,
finde ich, gehört in die Preisbildung genau auch unbedingt mit rein. Ja, auch Pferde haben da ein Recht auf Ruhephasen und Regeneration. Genau. Ja. Und gerade bei dem Reel, wo ich jetzt an diesem einfachen Beispiel errechnet habe, eine Reitstunde muss mindestens 75 Euro kosten.
Mhm.
Die 500 Euro, die ich fürs Pferd veranlagt habe, sind ja eigentlich noch weniger, gell?
Ja.
Und dann kam natürlich auch Rückmeldung, ja, dann lass halt dein Pferd 2-mal am Tag gehen und dann hast du doppelt so viel. Ja, rein rechnerisch und in der Theorie kannst du das machen. Mhm. In der Praxis geht das schon nicht. A, habe ich jetzt mit 8 Pferden nicht 16 Stunden Zeit, Reitstunden am Tag zu geben? Punkt 1. Mhm. Punkt 2, hast du dann Pferde, die vielleicht gar nicht 2-mal am Tag gehen können. Ja? Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel einen 28-Jährigen drin, der geht schon noch, der ist auch noch fit, der ist auch noch sportlich, aber der kann halt nicht jeden Tag geritten werden und erst recht nicht 2-mal am Tag. Dann würde ich das Pferd kaputt machen. Ja?
Ja.
Und vor dem Hintergrund der Ethik, die ja die FN auch so schön auf dem Papier formuliert, möchte ich das nicht nur auf dem Papier festhalten, ich möchte es ja auch zeigen.
Leben.
Ja,
ja, genau. Ins Leben. Und genau.
Das kann man dann in dem Betrieb wiederum sehen. Ich meine, deine Kunden kennen ja auch deine Pferde dann inzwischen und kennen die Befindlichkeiten, die entwickeln dann auch ein Gespür und ein Gefühl dafür. Aber die Leute muss man erstmal reinholen in diese Welt und zeigen, guck mal, der kann nicht 2-mal am Tag gehen, der kann auch nicht jeden Tag gehen, trotzdem ist er ein wertvoller Teil. Und der hat auch ein Recht darauf, gut versorgt und gut behandelt zu werden, ja.
Genau, und das müssen wir wiederum durch die Preise ja alles einkalkulieren, alles.
Richtig.
Ja, und das muss man halt einfach auch nur nach außen transferieren, dass die Leute das einfach auch verstehen, ne? Wenn ich mir dann, wir haben hier eine Reitschule im Nachbarort, irgendwie so 20 Minuten entfernt, haben eine zweite Reithalle gebaut, so, und dann hörte ich, ja, also die Gruppengrößen werden immer größer, die haben jetzt 11 Reiter in einer Abteilung plus Vorreiter. Das ist doch Ringelpiez mit Anfassen, da ist doch der Letzte der Erste. Also da lernst du doch effektiv kein Reiten mehr, das kannst du mir doch nicht erzählen.
Ja, vor allem rein rechnerisch. Dann steht da der Reitlehrer drin und hat, rechnen wir es mal runter auf 10, hat 20 Lebewesen in der Stunde, in 60 Minuten.
Ja.
Theoretisch hätte er 3 Minuten Zeit pro Pferd und pro Reitschüler.
Ja.
Was soll da vermittelt werden?
Ja, gar nichts mehr. Ja.
Natürlich nicht.
Das finde ich schon crazy, ne? Und dann sind einige Leute dann auch hier hingekommen und haben gleich gesagt so, boah, das ist ja hier voll das Kontrastprogramm dann auf einmal, ne? Klar, wenn du dann aus einer 12er Abteilung hier hinkommst und dann den Einzelunterricht siehst, das ist natürlich dann schon krass, ne?
Ja.
Ja.
Und das ist bei uns in der Region halt ähnlich. Also wir sitzen jetzt hier im oberen Bayerischen Wald. Das ist noch, sagen wir mal, sehr ländlich geprägt. Und da ist das Pferd noch mehr Nutztier als alles andere. Ja. Also hier gibt es auch noch Betriebe, wo du für 17 Euro reiten kannst.
Ja, hier auch in der Gegend.
So, aber dann frag dich bitte, als Kunde, möchte ich auf so einem Pferd reiten? Ja. Das sieht, wenn überhaupt, einmal im Jahr die Hufpflege. Das hat einen Sattel drauf, der ist wahrscheinlich älter als wir. Ich glaube nicht, dass der jemals irgendwie angepasst würde.
Wobei, ich habe auch Sättel, die wahrscheinlich älter sind als ich, aber die werden wenigstens
Wollte
regelmäßig
gerade sagen,
angepasst.
aber
Weil
dann
die
bist du
guten
das.
alten Stimmensättel, muss ich ja wirklich sagen, die sind manchmal gar nicht so schlecht. Vor allem, weil die wenig Pausche haben und noch einen flachen Sitz und da passen wenigstens auch vernünftig die Erwachsenen rein. Das muss man
Ja,
ja auch
oder
mal noch
zumindest
sagen, ne?
auch Reiter unterschiedlicher Beinlänge, wenn du nicht
Ja,
vorne
genau.
diese krassen Pausen.
Ja.
Siehst du, und das gehört ja auch alles damit rein. Ja, wir machen uns total Gedanken, welche Ausrüstung braucht das Pferd, womit können die Reitschüler sinnvoll arbeiten, ja, und was unterstützt das Reiten auch bei uns, damit die Pferde halt nicht nur morgen, sondern auch nächstes Jahr und am besten noch in 5 Jahren einen
Ja,
guten Job machen
ja,
können,
ja.
ja.
Und im besten Falle dann ja auch lange, so lange im Betrieb bleiben, dass man wirklich auch sagen kann, boah, die sind jetzt schon, ich sag jetzt mal 25 und sind aber trotzdem noch fit, ne? Ich habe ja letztes Jahr, wo ich meine Faszienausbildung gemacht habe für Pferd und Reiter, da habe ich noch, also mit dem Wissen, was ich da gelernt habe, muss ich ehrlich sagen, diese ganze Arbeit in den letzten Jahren mit den Pferden, die tut mir eigentlich unglaublich leid, weil wenn du dir überlegst, die werden in den Abteilungen einfach ja verheizt, muss man ja wirklich sagen. Anders ist es ja nicht. Die sind ja nur Objekt, also ne, Nutztier, wie du schon gesagt hast. Ne? Und da wird ja überhaupt gar keine Rücksicht darauf genommen. Oder jetzt zum Beispiel auch Thema, wenn du mal so ein bisschen bockige, störrische Pferde hast, dann wird halt schnell gesagt, ja, der muss halt mal einmal einen auf den Arsch kriegen und dann läuft der wieder. Und ich denke mir heute, noch lauter kann dieses Pferd eigentlich nicht schreien, dass es gerade mit dem Reiter überhaupt mit dieser Situation als Reitschulpferd oder sonst irgendwas überhaupt nicht umgehen kann und auch nicht umgehen möchte und das vielleicht auch einfach kein Reitschulpferd ist. Und
Echt?
das, genau, und dann kommen halt viele Leute hier und sagen, ja, meine Pferde wären alle so fein und die würden so gut zuhören. Ich so, ja, das liegt aber auch daran, weil ich zuhöre. Ne? Und wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich merke, dass ein Pferd irgendwie mal einen Tag nicht eingesetzt wird, dann wird das den Tag nicht eingesetzt. Und das musst du dir aber auch erstmal erlauben können. Da musst du aber auch erstmal hinkommen durch diese Konzeptumstellung. Ne? Das ist
Genau.
ja auch, wenn, ich glaube einfach, ich weiß es nicht, vielleicht sind ganz, ganz viele Reitbetriebe einfach auch festgefahren, so ihren Themen. Oder wenn du dir die ganzen Haltungsbedingungen anguckst, ne, viele Betriebe können ja vielleicht auch einfach gar nicht so vom Box direkt umstellen in Offenstall oder in Laufstall oder was weiß ich was. Ne? Die sind ja auch so ein bisschen gefangen. Das kostet ja auch eine Menge Geld. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen ganz klassischen alten Reitbetrieb. Ich sag jetzt mal von deinem Vater übernommen. Dein Vater hat das alles aufgebaut, so richtig klassisch nach FN, Boxen. Die Pferde kommen nur morgens 2, 3 Stunden raus, ansonsten stehen die den ganzen Tag drin, werden nachmittags von 15 bis 18 Uhr in der Halle nacheinander geritten, dann werden die wieder abgesattelt. So, und jetzt übernimmst du den Betrieb und willst neuen Wind reinkriegen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Den Mut musst du ja auch erstmal haben, zu sagen, ich stelle haltungsbedingungsmäßig was um, ich stelle jetzt konzeptmäßig was um, weil der Betrieb lief ja, ich sag mal, die letzten 40, 50 Jahre so.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch einfach nicht so einfach, ne?
Ja. Hey, was ist?
Ihr Lieben, diese Folge gibt es tatsächlich in zwei Teilen, weil wir doch ein ganz kleines bisschen ausgeufert sind und wir uns da wirklich ganz nett unterhalten haben und noch so viele interessante Themen kommen. Freut euch auf den zweiten Teil. Der kommt bald raus und dann könnt ihr uns beiden weiterhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim zweiten Teil wieder einschaltet, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast ist online. Viel Spaß bei was auch immer ihr gerade macht.